13 plus 1, der DVFA-Podcast für spannende Einblicke in die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem DVFA-Podcast 13 plus 1. Und heute ist Roger Peters bei mir zu Gast.
Hallo Christoph, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Freut mich, Roger, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein. Und heute in der ersten Folge unseres Podcasts geht es um Deutschland und die Frage, ob Deutschland tot ist oder nicht. Und zu diesem Thema ist Roger ein kompetenter Ansprechpartner. Wer er ist und was er macht, das wird er uns gleich selber sagen. Mein Name ist Christoph Schlienkamp, ich bin Portfolio-Manager bei der GSP Kapitalanlagegesellschaft und führe euch durch unseren Podcast. Doch am Anfang muss ich noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast rein der Information dient, keine Anlageberatung ist und natürlich auch keine Rechts- und Steuerberatung. Und damit direkt hinein in die Folge. Hallo Roger, viele unserer Zuhörer, die kennen dich wahrscheinlich durch deine umfangreichen Aktivitäten. Ne? Aber vielleicht magst du dich unseren Zuhörern doch mal kurz in einer Minute vorstellen.
Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Roger Peters, ich bin 51 Jahre und beschäftige mich mehr als die Hälfte meines Lebens professionell mit dem Kapitalmarkt und hatte immer einen Schwerpunkt auf deutsche Aktien. Ich bin Geschäftsführer einer Gesellschaft der Firma PFP Advisory und mit meinem Partner Christoph Frank zusammen steuern wir auch zwei Aktienfonds, die in deutsche Werte investieren. Ich bin ebenso Mitglied des Vorstands der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse im Ehrenamt und fehlen noch zwei private Sätze. Ich bin sechsfacher Familienvater und Fan des ersten FC Köln, also Volatilität nicht nur von der Börse, sondern auch vom Fußball.
Roger, danke, auch wenn du die Minute nicht ausgenutzt hast. Ich glaube, das gibt unseren Zuhörern auch einige Informationen über deine Person. Und lass uns damit direkt in das Thema starten. Wie gesagt, die Überschrift für heute ist Deutschland tot oder nicht. Und lass mich direkt zur ersten Frage kommen, Roger. Ihr seid mit eurem Fonds als Investor ausschließlich in Deutschland aktiv. Da schließt sich natürlich die Frage an, warum Deutschland? Weil wir kennen doch alle das. Viele sagen doch, Deutschland ist tot.
Ja, das ist im Moment so ein bisschen die Stimmung. Das ist ein guter Punkt. Allerdings arbeiten wir nicht nach kurzfristigen Stimmungen. Wir gehen auch nicht davon aus, dass Deutschland insgesamt tot ist als Investitionsstandort. Um dir ein Gefühl zu geben, unser älterer Fonds ist seit 18 Jahren am Markt. Da gab es immer mal Phasen, wo Deutschland durchaus angesagt war und wo es auch weniger angesagt ist. Momentan ganz klar das Letztere. Ergänzend will ich aber auch noch sagen, eine deutsche Aktie ist nicht mit dem Investitionsstandort Deutschland gleichzusetzen. Die Diskussion um den Investitionsstandort, die haben oft nichts mit den Geschäftszahlen der Firmen zu tun, die ja sowieso ganz überwiegend global aufgestellt sind.
Ja, ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Hinweis, dass sozusagen man das voneinander trennen muss. Und dann lass uns direkt zur zweiten Frage kommen. Welche Sektoren oder Branchen in Deutschland haltet ihr denn derzeit für besonders aufsichtsreich? Oder warum? Oder sagt ihr, ihr seid Stockpicker und fahrt bewusst sozusagen keine Branchenallokation?
Also erstmal ganz klar das Zweite. Wir sind bottom-up ausgerichtete Investoren. Das heißt, wir betrachten die Einzelwerte, übrigens alle Einzelwerte, die auf unserem Kurszettel sind. Das hebt uns sicherlich auch von dem einen oder anderen Wettbewerber ab. Und die Allokation ist dann die Summe der Einzelwertentscheidungen. Da kann man natürlich indirekt immer ein paar Branchencluster sehen und wir sind natürlich immer, wir sind von unserem Ansatz immer etwas stärker investiert in den Bereichen, wo nicht so starke Probleme sind, wo es überwiegend gut läuft. Um jetzt bei irgendeinem Beispiel zu sagen, wir sind überproportional bei Versicherungen investiert zurzeit und wir sind unterproportional beispielsweise in der Chemieindustrie investiert, wo es tatsächlich diese Standortthematik etwas härter durchschlägt, weil dort sowohl die Regulatorik als auch die hohen Energiekosten sehr, sehr stark negativ einwirken.
Ja, und wenn man mal das Thema sozusagen Dividende oder Ausschüttung nimmt, weil ich kenne diese Diskussionen natürlich auch, dass ein deutscher Investor da andere Vorstellungen hat als ein angelsächsischer Investor. Also die Frage, welche Rolle spielen Dividenden in eurer Investitionsstrategie im deutschen Kontext? Also lieber Dividende oder Aktienrückkäufe? Was präferiert ihr da?
Das ist für uns kein wesentliches Kriterium. Also wichtiger ist vielleicht, dass ein Unternehmen überhaupt befähigt ist, eine Dividende, die Wahl zu haben. Also, dass ein Unternehmen genug Cash erwirtschaftet, um sowohl neben den eigenen Investitionen Dividende auszuschütten oder Aktienrückkäufe durchzuführen oder beides. Ich glaube, mehr gesunde Unternehmen Cashflow generierend und wie die am Ende denn das Kapital an die Anteilseigner zukommen lassen, das ist für uns sekundär.
Kommen wir dann nochmal zurück sozusagen zum kranken Mann in Anführungsstrichen Deutschlands. Politische Einflussfaktoren, wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland. Wie beeinflusst das eure Investitionsentscheidung als Investor in deutschen Aktien?
Ja, ich hätte es eben mal gesagt, wir arbeiten bottom-up, also wir betrachten die Einzelwerte, die Unternehmen und leiten daraus dann die Portfolio-Komposition ab. Die Einflussfaktoren auf der Makroebene sind generell also nur indirekt einwirkend, aber wenn sie sich in den Zahlen von den Unternehmen widerspiegeln, dann natürlich hat es einen Einfluss. Und hast du ja auch relativ konkret nach der politischen Einflussnahme gefragt. Das kann man tatsächlich mit etwas highlighten, weil in den Unternehmensgesprächen, genau wie du führe ich auch hunderte davon im Jahr, ist es tatsächlich doch sehr auffallend, dass die politischen Rahmenbedingungen sehr, sehr kritisch gesehen werden. Und das ist auch stärker als in früheren Perioden. Somit hat die Politik durchaus einen erheblichen Einfluss im Moment auf das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland und nicht immer einen guten, muss man ein bisschen zurückhaltend ausdrücken.
Ja, vielleicht lass mich da nochmal nachfragen. Wenn wir politische Unsicherheiten haben oder wirtschaftliche Unsicherheiten, heißt das, ihr fahrt mehr Liquidität? Oder wie schlägt sich das beim Stockpicker PFP nieder?
Grundsätzlich nicht wesentlich, weil wir halt schon den Long-Only-Ansatz fahren und kein Market-Timing oder dergleichen betreiben. Das heißt, wir sind immer zwischen 90% und 100% investiert. Also eine extreme Veränderung der Investitionsquote ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist eher, dass man zyklenübergreifend versucht, über Renditen zu generieren. Und wenn man versucht, schlechte Phasen abzuschwächen, indem man sehr viel Kasse aufbaut, dann ist die Gefahr sehr evident, dass man dann in einer Erholungsphase auch unterinvestiert ist. Und das ist es für uns nicht wert. Also kurzum, die Investitionsquoten ändern sich bei uns nicht signifikant.
Ja, lass uns mal gerade die Seite wechseln. Du bist jetzt zwar deutscher Investor, aber bis jetzt für die nächste Frage sozusagen ausländischer Investor. Wie attraktiv wäre denn Deutschland im internationalen Kontext gerade? Oder ist Deutschland tot, wenn du ausländischer Investor bist?
Also man muss ja einfach nur sehen, wie sich die Kapitalmärkte auseinandergeschiftet haben in den letzten Jahren. Und dann stellt man ja einfach ganz objektiv fest, dass sehr viel stärkere Outperformance in Amerika beispielsweise war und Deutschland, wie übrigens auch manche Emerging Markets, unterproportional gelaufen ist. Konsequenz ist ja dann auch daraus, dass der Anteil beispielsweise in globalen Indizes wie etwa dem MSCI von Deutschland weiter gesunken ist. Das ist jetzt der Status quo oder die Reflexion der vergangenen Jahre. In jedem Problem liegt aber auch eine Chance. Das kann man hier sehr, sehr gut dann auch aufgreifen, weil logischerweise für die zukünftige Entwicklung ist dann auch das Land ein Stück weit unentdeckt beziehungsweise unterproportional besetzt, was wiederum eine potenzielle Chance hat. Also ich weiß nicht, wie problematisch Deutschland insgesamt gesehen wird, aber es ist schon relativ viel eingepreist und sollte sich die Stimmung aufhellen, beispielsweise weil doch eine wirtschaftsfreundlichere Politik einsetzt, dann ist aber die Basis, von der wir starten, dann auch durchaus nicht so hoch.
War das denn schon die Antwort auf meine nächste Frage? Was sind die größten Herausforderungen und Chancen, die ihr als Investor im deutschen Markt gegenübersteht? Dass ihr sagt, Märkte entwickeln sich zyklisch. Und wenn wir jetzt eher im Tiefpunkt sind, dann gibt es eher Chancenpotenzial als weiteres Risikopotenzial?
Also zumindest mal ist die Frage reflektiert, genau wie meine vorherige Antwort. Das ist beides miteinander eng korrespondiert. Ich kann nicht genau sagen, was die größte Herausforderung oder die größte Chance ist, weil das kann man ex ante nie sagen und man sollte es auch nicht sich da festlegen. Aber was man schon sagen kann, da wiederhole ich ja nur eine vorherige Aussage, wir haben momentan einen sehr, sehr starken Einfluss aus einem sehr engen Korsett von staatlichen Regulierungen, nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Brüssel. Und das ist sicherlich ein großes Thema in der Art und Weise, wie Unternehmen auch operieren können. Und das ist eine sehr, sehr große Chance, auch wenn sich das wieder verändern sollte.
Ja, da sind wir doch schon bei der nächsten Frage, was auch eine regulatorische ist. Wie integriert ihr denn ethische oder nachhaltige Überlegungen in eure Investitionsentscheidungen, insbesondere im Kontext der Bedeutung von ESG in der Finanzwelt?
Also grundsätzlich arbeiten wir da nicht mit einem fokussierten Ansatz. Also wir haben, es mal plakativ zu sagen, Artikel 6 Fonds, die nicht darauf geschnitten sind, dass alles danach ausgerichtet ist. Indirekt ist das natürlich eine ganz andere Sache, weil es ist immer sowas wie Governance, wird seit Jahrzehnten auch immer im Kapitalmarkt betrachtet und es hat natürlich einen wertsinkenden Effekt. Und die Umweltaspekte, die spiegeln, das ist ja gerade der ganze Sinn beispielsweise des Handels von CO2-Zertifikaten oder ein Sinn, die spiegeln sich logischerweise dann auch automatisch in den Unternehmensdaten und dann auch gerade in den Börsenwerten auch irgendwo wieder. Das heißt, indirekt hat man da sehr, sehr wohl sehr deutliche Reflexionen, aber sie müssten dann auch tatsächlich wertsteigernd oder wertsenkend sein. Also sobald diese Einflüsse nicht wertsteigend oder wertsinkend sind, sondern vielleicht nur irgendwo auf dem Papier stehen, spielen sie bei uns keine so große Relevanz. Aber viele sind ja tatsächlich wertbestimmend. Von daher würde ich sagen, indirekt spielt sich das natürlich einiges wieder.
Ich komme gleich nochmal auf das Thema Regulierung zurück. Lass mich vorher nochmal eine Frage stellen. Ich meine, wir diskutieren dieses Jahr insbesondere über amerikanische Technologieaktien. Ne? Vielleicht kann man die Frage mal auf den deutschen Markt übertragen und die würde dann heißen, welche Technologien oder Innovationen können den deutschen Kapitalmarkt deiner Meinung nach dann in den nächsten Jahren am stärksten beeinflussen?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so die Musterantwort ist jetzt immer sowas wie künstliche Intelligenz und wie stark man darauf am meisten vorbereitet ist oder am besten was eingearbeitet hat. Das ist so eine Musterarbeit, aber ich glaube, da ist der ganze Kapitalmarkt auch schon sehr, sehr stark drauf ausgerichtet. Ich glaube, wenn man jetzt konkret sieht Deutschland, dann muss man doch eigentlich mehr schauen, was ist eigentlich die historische Stärke von Deutschland. Das ist klassischerweise Ingenieurskunst in vielen Disziplinen, im Maschinenbau, in Chemie, in Automobil. Und ich glaube, ich würde sagen, es wird am wesentlichsten entscheidend sein. Das ist jetzt allerdings ein bisschen mehr Standort Deutschland als deutscher Aktienmarkt. Ich habe die Angrenzung zu Beginn gesagt, aber bleiben wir mal dabei. Am wesentlichsten wird sein, inwieweit die Unternehmen befähigt sind, diese Stärken wieder auch zu nutzen. In der Antwort schwingen zwei Aspekte mit. Zum einen haben es die Unternehmen vielleicht nicht immer perfekt ausgenutzt, weil sie sich dann doch vielleicht den falschen Technologien zugewandt haben oder den falschen Trends. Zum anderen gab es aber durchaus immer auch diese starke Einschränkung halt auch durch den Regulator. Und das könnte sich ja auch durchaus was lösen oder was entkoppeln. Das heißt, wenn alle zusammen den Unternehmen die Möglichkeit geben und die Unternehmen auch diese Möglichkeit nutzen, alte Pionierskunst, alte Erfinderkunst, alte Ingenieurskunst wieder zu einer Vielzahl von Patenten, zu einer Vielzahl von prosperierenden Hidden Champions, die wir uns nach wie vor haben, zu bringen, dann sind die Chancen viel, viel besser, als das viele meinen. Man darf ja nicht vergessen, wenn man beispielsweise die Finanzkraft von den deutschen Unternehmen sieht, die sieht viel, viel besser aus, als es in früheren Krisen der Fall war. Also die Unternehmen sind gut auskömmlich mit Eigenkapital unterlegt. Das war zum Beispiel im kreditfinanzierten Nachkriegsdeutschland überhaupt nicht immer der Fall.
Also klares Plädoyer für weitere Forschung und Entwicklung. Und dann komme ich doch nochmal wieder zu meiner Regulierungsfrage. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Regulierung des deutschen Kapitalmarkts in den letzten Jahren verändert? Was ist da deiner Meinung nach zu erwarten und wie beeinflusst das eure Arbeit als Investor? Ich meine, wir hatten gerade schon über ESG gesprochen, aber ESG ist ja sozusagen in der Regulierung nicht alles.
Nein, es ist nicht alles, aber es ist ein gutes Beispiel. Genau wie das was auch verwandt ist, das Lieferketten-Sorgfaltsprinzip. Also vieles, wenn wir über Regulierung sprechen, wir haben es aber auch jetzt schon ein paar Mal andiskutiert, betrifft Investoren oftmals direkt, aber auch indirekt, weil es halt auch die Unternehmen irgendwo ein Stück weit beeinflusst. Und ich glaube, in der Breite, ohne jetzt auf einzelne Regulierungen hier im Detail eingehen zu wollen, ist definitiv Überregulierung in Europa ein großes Problem und ist Deregulierung eine sehr, sehr große Chance. Und ich glaube tatsächlich, eben weil Europa viel, viel stärker reguliert ist als Amerika oder Asien, dass hier auch eine Riesenchance ist, wenn sich das Ventil auch wieder ein Stück weit öffnet. Und wie beeinflusst es die Arbeit als Investor ist, ist eine Frage gewesen. Gut, wir sehen halt, es hat negative Auswirkungen auf viele Unternehmen, sicherlich auch immer wieder auch positive Auswirkungen. Aber in der Summe muss man sagen, ist das Ausmaß an Regulierung eher etwas wachstumshemmend.
Lass mich damit dann zur letzten Frage in diesem ersten Zehnerblock kommen. Ne? Und ein Stichwort, was ja immer wieder fällt, was sozusagen eher Chancenpotenzial als Risikopotenzial beinhaltet, ist der demografische Wandel in Deutschland. Deiner Meinung nach Herausforderung, Risiko, Chance, Fragezeichen?
Alles drei. Also wir haben ja eben leider auch schon mal gesagt, man sollte ja auch immer ein bisschen reflektieren, wo auch dann die Konsequenzen, das ist selten, dass es nur ein Risiko ist, nicht auch eine Chance. Also bei Demografie ist ein sehr gutes Beispiel, weil es führt ja beispielsweise, siehe Japan, auch dazu, dass man dann die Automatisierung sehr, sehr stark betreibt beispielsweise und damit umgehen kann. Es kann aber auch dazu führen, dass man vielleicht auch eine sehr versierte Einwanderungspolitik macht, wie das beispielsweise andere Länder wie Australien schon oder Kanada schon immer machen. Es gibt sehr, sehr viele Chancen, aber logischerweise ist es erstmal natürlich ein Problem, wenn die Bevölkerung schrumpft. Aber in der Summe glaube ich, das ist eine Sache, das kann Deutschland definitiv steuern. Man muss halt nur die richtigen Rückschlüsse rausziehen.
Jay, erstmal danke soweit. Das waren jetzt die ersten 10 Fragen und wir wollen ja in diesem Podcast auch ein bisschen kurzweilig sein. Ne? Und deshalb gibt es jetzt eher 3 weitere, eher persönliche Fragen, wo uns deine Meinung interessiert. Und vielleicht würdest du unseren Zuhörern natürlich auch sagen, warum du dich wofür entschieden hast. Also los. Erste Frage, wenn man sich die Prognosen der börsennotierten Gesellschaften für den Rest des Jahres, also 2024, anschaut, gibt es dann in den nächsten Monaten mehr Guidance-Erhöhungen oder Prognosesenkungen?
Ja, im Trend muss man sagen, im gesamtwirtschaftlichen Kontext dürfte es eher ein bisschen nach unten abkippen, aber das ist marginal oder leicht. Ich rechne eh damit, wir haben jetzt schon gefühlten Herbst und man sollte jetzt nicht damit ausgehen, dass jetzt alle noch kurz kalt erwischt werden. Allerdings ist es schon so, dass wir ein eher herausforderndes Umfeld haben und das 4. Quartal ist sehr vielen Geschäftsmodellen das stärkste Quartal. Darauf ruhen halt noch viele Erwartungen und viele Hoffnungen. Und deswegen muss man eher davon ausgehen, dass das Risiko nach unten etwas größer ist als die Chancen nach oben. Also ich würde sagen, im Trend eher etwas mehr Senkungen.
Okay, wie gesagt, dieser Podcast ist keine Anlageempfehlung, aber danke für deine Einschätzung. Kommen wir damit zur zweiten Frage in diesem Blog. Ja? Und der beschäftigt sich mit dem Thema Schule. Gehst du davon aus, dass es in den nächsten 5 Jahren das Thema Geldanlage in den Schulen fest Einzug hält oder eher nicht? Und warum?
Also es ist eine Mischung zwischen, ich hoffe es und ich glaube es, aber im Trend bin ich da durchaus optimistisch. Warum? Also wir haben das ja auch an ein paar Punkten jetzt mal gestriffen. Also Druck erzeugt dann auch die Möglichkeit, was zu verändern. Der Druck der Demografie, die hast du auch gerade angesprochen, sorgt dafür, dass die Leute ein anderes Bewusstsein haben, bis hin zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass man auch sich nicht auf den Staat verlassen kann, dass man privat vorsorgen muss. Und je stärker diese Bereitschaft ist und je stärker diese Erkenntnis ist, umso mehr ist auch das Interesse für Geldanlage da. Und diese Nachfrage könnte auch dazu führen, dass, ich sage mal, die Kultusministerien das auch sukzessive einbauen. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall. Ich glaube auch, wie gesagt, dass das Interesse bei jungen Leuten stark zunehmend ist. Die Frage ist, inwieweit das auf den Ende dann auch tatsächlich erkannt wird und die Notwendigkeit gesehen wird. Aber ich sehe die Chance groß. Du hast ja auch gesagt, 5 Jahre, das ist jetzt auch kein ganz kurzfristiger Zeitraum. Ich glaube, der Trend geht in die Richtung auf jeden Fall und ich bin da mal optimistisch.
Okay. Würde mich freuen, wenn dein Optimismus sich dann auch durchsetzt. Und die 13. Frage und damit die letzte Frage, bevor wir zur Bonusfrage kommen, eine persönliche Frage. Köln oder Frankfurt?
Ich arbeite zwar in Frankfurt, aber wenn es hier so Fußball geht beispielsweise, ist es ganz eindeutig Köln. Kulturell komme ich aus dem Rheinland, das ist ein bisschen, ist auch nicht ganz zu überhören in meinen Ausführungen, aber und die Frage, warum du, mit welchem Fokus du fragst. Also normalerweise würde ich sagen, ich bin eher kulturell und beim Fußball in Köln, aber ich arbeite auch schon seit 25 Jahren in Frankfurt.
Also okay. Lass uns dann zur sogenannten Bonusfrage, der Abschlussfrage kommen, ne? Um unseren Zuhörern noch ein wenig mit auf den Weg zu geben. Ne? Welche Ratschläge würdest du als langjähriger Kapitalmarktexperte dann jungen Investoren oder Menschen geben, die eine Karriere im deutschen Kapitalmarkt anstreben?
Ja, die unterscheiden sich nicht so stark von Ratschlägen, die man insgesamt jungen Leuten geben sollte, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Das heißt, auf jeden Fall seid flexibel, also sowohl was den Wohnort angeht, auch wenn ich jetzt sage, ich arbeite seit 25 Jahren in Frankfurt, ist es nicht immer so, dass man da bleibt. Man muss bei den Firmen und bei den Jobprofilen vor allen Dingen flexibel sein. Und man muss aufgeschlossen und neugierig sein. Aufgeschlossenheit und Neugierde sind sehr, sehr starke Eigenschaften meines Erachtens nach, weil die vieles mit sich ziehen. Wenn man halt aufgeschlossen und neugierig ist, dann geht man gerne auf die Arbeit, man lernt gerne Leute kennen, man arbeitet an seinem Netzwerk und man versucht, sich zu verbessern. Und all das klappt auch wunderbar am Kapitalmarkt. Und da würde ich dann neben den fachlichen Sachen, die immer natürlich sehr weit vorne stehen und die eine hohe Relevanz haben, auch das Networking nicht zu kurz halten. Wir sind beide in einem Berufsverband der DVRA beispielsweise. Das halte ich auch für wichtig, dass man über so Vereinigungen dann auch einfach das Netzwerk ein bisschen spielt, sich ein Netzwerk aufbaut. Und damit kann man sicherlich vieles gewinnen als junger Kapitalmarktanfänger oder Berufsanfänger, übrigens auch als alter Hase ähnlich.
Super, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort von dir. Und damit sind wir sozusagen schon am Ende unserer 13 plus 1. Roger, es hat totalen Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu diskutieren. Und ich sage dann auch recht herzlichen Dank für heute.
Ich danke dir und freue mich, dass ich dein Gast sein durfte.
Super, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Monat wieder bei unserem DVFA-Podcast 13 plus 1 dabei seid. Und zum Schluss, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne ein Abo auf Spotify, Apple Music, Amazon oder dem Podcast-Player eurer Wahl da und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns. Und wenn es Anregungen oder Kritik gibt, was man besser machen kann, dann freuen wir uns sehr darüber. Unsere Mailadresse ist podcast@dvfa.org. In diesem Sinne, danke. Und ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war 13 plus 1, der DVFA-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.